Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend, ich freue mich auch sehr.
In Dessau sind Sie geboren, die Kindheit haben Sie in Thüringen in der Mark Brandenburg verbracht und mit 15 Jahren sind Sie nach Berlin gekommen, rübergemacht, wie man ja so
richtig,
schön sagte.
Richtig.
Können Sie sich noch an die erste Begegnung mit unserer Stadt erinnern?
Ganz genau, ganz genau. Ich kam ja aus, also wie gesagt, Dessau geboren, aus dem Krieg dann evakuiert nach Thüringen in einige Orte, von einer Schule in die andere und dann sesshaft geworden, das erste Mal in der Mark Brandenburg in Borgheide, in der Mark. Und da sind wir geflohen. Mein Vater musste fliehen und wir, meine Mutter und ich, sind legal rübergekommen, 50. Und ich weiß ganz genau, wir kamen mit der Bahn an in Wannsee. Und der erste Eindruck war Kemmelgeruch. Und den werde ich bis heute nie vergessen. Das war für mich der Westen. Mhm. Wir waren ja echte Ossis. Es gab ja noch keine Mauer. Trotzdem war ja also der Osten schon geprägt. Und ich roch zum ersten Mal diesen, meine Eltern waren ja keine Raucher, aber dieser Kemmelgeruch, der war so einmalig westmäßig und reich und toll. Das war so was ganz anderes. Das war der erste Geruch. Und das Tolle ist, wir sind damals ja sehr, sehr arm gewesen. Wir haben ja alles stehen gelassen in der Mark Brandenburg und sind nur mit einem so einem Rucksack und mit einem Koffer mit Kleidern hierher gekommen und haben dann in einem Zimmer zu dritt gewohnt, mein Vater, meine Mutter und ich. Aber das Ulkige war der erste Weg, ging in das damalige Nicolas See. Und da ist die Ladenstraße, die sah natürlich ganz anders aus als heute, aber sie war schon so ein Rondell. Und da jetzt, 40 Jahre lang, wohne ich da inzwischen. Mhm. Das ist so witzig, dass ich genau da hingekommen bin, wo unser erster Weg damals in West-Berlin hinging. Ich habe dann ganz woanders gewohnt. Wir haben in der Sübelstraße gewohnt und in der Nassauischen Straße. Und ach, überall in Charlottenburg bin ich dann in die Sübelschule gegangen. Mein Vater fand hier gar nichts, er war Ingenieur in Berlin. Der ist dann als Vertreter, als Frigidaire-Vertreter rumgegangen und hat sich gefreut, wenn er für 100 Mark damals einen Auftrag gekriegt hat. Der hat dann für uns den ganzen Monat aushalten müssen, uns durchhalten müssen. Meine Mutter war Lehrerin früher, die hatte keinen Beruf mehr. Ich war Schulkind. Also es waren ganz, ganz, ganz bittere Zeiten und ärmliche Zeiten. Also eines der ersten prägenden Eindrücke kultureller Art, also Schule und so. Wir hatten ja auch kein Geld, irgendwo hinzugehen. Und es gab damals, da wo ich wohnte, in der Paulsbronner Straße wohnte ich dann. Da hatten wir dann schon zwei Zimmer immerhin, so möblierte Zimmer zur Küchenmitbewohnung und so, Mitbenutzung. Und da gab es das British Center. Und das British Center bot für 25 Pfennig im Monat ganz tolle kulturelle Ereignisse an. Da konnte man Theater, da konnte man Englischkurse belegen und alles für 25 Pfennig. Und da gab es auch Konzerte. Und da habe ich einen jungen Sänger gehört und da ist uns allen ganz verrückt geworden vor Glück. Und das war Fischer Dieskau. Das erste Auftreten von Fischer Dieskau. Ich hatte damals eine Freundin, war auch Pianistin. Ich wollte ja eigentlich Pianistin werden. Und wir beide waren wie besoffen vor Glück, als wir den gehört haben. Es war sein erster Auftritt in Berlin.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie wollten Pianistin werden und haben sich dann den Finger gebrochen und das ging nicht mehr.
Ja, also sagen wir mal, keiner weiß, ob diese Pianistenkarriere je wirklich was geworden wäre. Es war jedenfalls mein Wunsch und mein Plan. Und ich hatte seit meinem, auch schon drüben in der DDR und von Kind an Klavierunterricht und habe auch ganz nett gespielt. War auch in der Schule immer die vorspielen musste und so. Und habe dann, als ich hier in West-Berlin in die Sübelschule kam, bin ich im Handball ins Tor gegangen, ich Depp. Und bin aber auch ein leidenschaftlicher Sportler. Habe sehr gerne, habe auch als Kind schon Fußball gespielt und eben damals war Handball im Tor. Und habe mir den kleinen Finger der linken Hand so dämlich gebrochen, so unglaublich schlecht. Der wurde noch zweimal hinterher nachgerüstet, nochmal gebrochen. Der ist bis heute krumm. Der ist nie mehr richtig, also so zusammengewachsen, dass also eigentlich mit 17 oder wie alt ich damals war, die Pianistenkarriere erledigt war.
Und dann haben Sie danach sofort beschlossen, Schauspielerin zu werden oder wie kam das?
Ich bin immer am Überlegen, wenn mich jemand fragt, dass das so glatt, so nahtlos ging. Ich weiß, dass das für mich ein ganz großer Kummer war mit dem Finger und mit der nicht mehr starten könnenden Pianistenkarriere. Ich habe zwar weiter Klavierunterricht gehabt, noch geübt und war also sozusagen konservatoriumreif, aber mit dem Finger sagt auch der Lehrer damals. Das können wir vergessen. Und ich hatte eine, wir sind von der Schule damals einmal nach Dessau zurück. Ich durfte ja in die Zone fahren, während mein Vater ja Flüchtling war und nicht durfte. Ich fuhr mit der Schule in meine Heimatstadt Dessau, ins sehr schöne Dessauer Theater und sah dort die Zauberflöte. Und diese war eine so wunderbare, ich weiß nicht, ob das damals sogar eine Felsenstein-Inszenierung war, die dahin gebracht wurde aus Berlin oder was, keine Ahnung. Jedenfalls war es ein so unglaublich tolles Erlebnis. Ich bin eigentlich wegen der Musik hin. Und die war so wunderbar. Auch alles so herrlich gesungen und gespielt. Und das war für mich im Grunde die Initialzündung, zu sagen, ich probiere das mal oder ich gehe da mal hin. Es war aber wie, als ob das so das zweite Bein war, das dann eben kam, wenn das andere nicht gehabt. Ich hatte mir das nie vorgenommen. Und so hat sich das nahtlos ergeben. Diese Liebe, Musik und Theater sind ja verwandt, sehr verwandt. Und ein musischer Mensch war ich schon immer, obwohl aus meiner Familie das überhaupt nicht so reingeboren war. Und dann brachte mich mein Vater zu Marliese Ludwig, zur Schauspielschule, zur privaten. Die war damals gerade von der öffentlichen, von der Reinhardtschule, die es hier gab, weggegangen. Und alle sagten mir, wenn du das machst, musst du dahin gehen. Mhm. Da weiß ich noch, mein Vater, bürgerlicher Mensch, wollte natürlich, dass ich was anderes wäre. Der sagt, du machst erstmal Abitur und dann kannst du sehen. Und ich wollte gleich dahin. Ich sage, da verliere ich doch nur die Zeit. Und dann, aber ein braves Kind, habe ich das Abitur nebenbei noch gemacht. Und mein Vater wollte, dass ich Journalistin werde, unbedingt. Er wollte Journalistenschule, Journalistik studieren, Publizistik und so schöne Sachen. Und ich habe gesagt, ich verliere nur die Zeit, wenn ich das mache. Und dann ging mein Vater aber mit mir zu Marliese Ludwig, die alte Dame damals, die große alte Dame, die so die Instanz war für die Schauspieler, und fragte, ja, hat denn meine Tochter auch Talent? Wunderbare Frage für bürgerliche Menschen. Und dann weiß ich noch, das habe ich neulich gerade mal meinen Schauspielern erzählt, dann sagte sie, ach, wissen Sie, Herr Grotow, Talent, das haben viele. Sie muss vor allen Dingen wahnsinnig stabil und gesund sein. Und sie hatte recht. Das Talent ist eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Wenn man das nicht hat, das ist klar. Aber die Stärke, diese ganzen Hindernisse durchzustehen oder auch zu ertragen, dass einem einer sagt, du bist ganz großer Mist, du bist ganz schlecht, und trotzdem die Liebe nicht zu verlieren oder mit Regisseuren Zeit manchmal auch überhaupt nicht klarkommen und trotzdem auch die ganzen anderen Umstände, die heute noch immer mehr dazukommen, dass man wie ein Kind weiter diesen Beruf liebt und jedes Detail immer wieder neu ausprobiert und so. Dazu muss man wirklich sehr stark sein und sehr gesund. Und da hatte sie recht.
Und einfach dafür auch brennen. Ne?
Dafür brennen. Ja. Das meinte sie mit stark und vital. Sie sagte gesund. Die muss gesund sein. Das war so witzig, weil der wollte, dass die hochtrabenden Talentbeweise haben. Ich dachte, nee, die muss gesund sein.
Ja. Und das erste Engagement kam ja dann noch ziemlich schnell, nämlich Tempelhofer Zimmertheater. Ja. Und bis dato hatten Sie sich noch gar nicht geschminkt?
Nein, niemals. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe, wir waren alle in einem Zimmer damals, wo wir uns anzogen und schminkten, Männlein und Weiblein. Und da stand so ein Topf mit Zeugs, da durften wir uns alle nehmen. Und ich hatte mir aus einer Gardine, ich spielte, es war die Neuberin von Weisenborn, was wir spielten. Ich spielte die Tochter vom Gottsched, der also gegen die Neuberin so protestiert hatte. Und die wollte ja den Harlekin aus dem Theater treiben. Und ich war die Tochter vom Gottsched und schwärmte aber für die Neuberin und wollte auch so ein Theater machen wie die Neuberin. Und hatte mir zu Hause eine Gardine zerschnitten und hatte mir daraus Strümpfe gemacht, mit so kleinen Volants unten dran. Und also wir hatten alles selber gemacht. Und dann nahm ich einen Topf und malte mich an und schön braun, dachte ich, schön braun und schön rote Lippen und so als klein. Ich war ja, ich spielte ja ein Kind, ein 12-jähriges Kind. Ich sah damals mit 17 oder 18 oder nee, ich war 19. Da sah ich aber aus wie 14. Und meine Lehrerin war natürlich drin. Ich hatte auch ein paar, das war eine ganz kleine Rolle, aber die hatte sogar einen Lacher. Und die sagte dann hinterher, mein Gott, warum hast du sie denn als Negerin gespielt? Darf man heute ja nicht mehr sagen. Heute würde sie gesagt haben, Farbige. Und sag ich, wieso denn? Ich hatte mich also so dunkel geschminkt, weil ich überhaupt nicht wusste, wie das geht. Das habe ich dann aber dann ziemlich schnell gelernt.
Schöne Geschichte. Und dann kam 1956 die erste Titelrolle, gleich neben Walter Gross. Sie haben ja überhaupt gleich mit den ganz Großen dieser Zeit gespielt.
Ja. Es waren zwei, drei kleine Rollen dazwischen erst noch. Dann kam noch eine Einspringrolle, wie ich das gemacht habe, als Anfänger, der überhaupt nicht wusste, wie das ist, eine Rolle übernehmen. Auch in der Tribüne, das hieß Die glücklichen Tage. Und da rief mich der Gerd Martinsen an und wollen Sie das und so einspringen? Ich habe einfach Ja gesagt, weil ich einfach zu allem Ja gesagt habe. Mhm. Ich dachte, es ist der Autor. Und ich wollte den was fragen. Und da stand auf dem Buch drauf Puget von Die glücklichen Tage von Puget. Und da habe ich im Telefonbuch überall nach Puget gesucht. Ich dachte, wo ist denn dieser Herr Puget? Dann habe ich im Theater angerufen, ich möchte mal Herrn Puget sprechen. Und dann war dann aber der Gerd Martins, der die Regie machte. Und na gut, ich habe dann nichts mehr gefragt und habe diese Rolle noch als Einspringer für eine andere, die das abgegeben hatte, gespielt, auch ein junges Mädchen.
Wie war denn das damals, als Sie ja so wirklich völlig neu in diesen Business kamen, gleich mit so ganz großen Martin Held, Walter Gross? Ich meine, das sind ja nun wirklich die großen.
Ja, ich habe auch mit Ambesser gespielt, ich habe mit Wohlbrück, mit diesen ganz großen. Und dadurch, dass ich so unbeleckt war, war mir das nicht bewusst. Ich wusste auch nie, wer war. Heute weiß jeder, ah, da kommt der Produzent, da kommt der Regisseur. Ich habe mit dem Handwerksmeister in der Küche oder wenn irgendwo einer das Klo repariert hat, genauso den ehrfürchtig angeguckt im Theater wie den Intendant, welcher nicht den Unterschied wusste. Ja. Für mich, ich hatte keinen Schimmer. Ich wusste auch nicht, dass zum Beispiel Gross war. Ich kannte den natürlich und kannte den, aber ich wusste auch nicht ich hatte riesen Ehrfurcht vor diesen Leuten. Aber ich wusste nicht, was das für ein Privileg ist, dass ich so mit solchen Leuten spielen darf. Heute weiß ich, Mann, das war ein solcher Glückstreffer, dass ich auch gleich so eine Titelrolle bekam neben solchen Leuten. Und dadurch natürlich auch Learning by Doing so viel gelernt habe, indem ich denen zugeguckt habe, wie die es machen. Mhm. Oder ich habe meine ganze Jugend mit der Meisel, die zwar dann später also für alle unerträglich geworden war in ihrer wirklichen Art, weil sie halt auch dann sehr kaputt war wahrscheinlich. Aber ich habe auch von der wahnsinnig viel gelernt. Ich habe mit den ganzen Leuten, mit denen ich gespielt habe, mit der Bergner, immer nur abgeguckt.
Und ich kann mich als Kind noch gut erinnern an dieses Reiterdrama Marion.
Ja, da habe ich mit Radatz und da habe ich auch nur gelernt von den Schauspielern. Ja. Die Regisseure, da musste man funktionieren. Das war auch, ich weiß, der allererste Film, den ich gemacht habe, war Reifende Jugend unter Ulrich Erfurt. Das war der Oberspielleiter von Gründgens. Ich wusste aber nicht, dass das so eine große Nummer war. Ich hatte keine Ahnung, es war halt der Regisseur. Das war der erste Film von Maximilian Schell, der erste Film von Charlie Brauer. Ich ging in der Mittagspause, es war in Göttingen, da saßen wir draußen beim Essen. Ich ging am Tisch zu dem Regisseur hin und wollte ihn was fragen. Ich kriegte einen Anschiss, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt, wo ich mein Essen esse, da kommt dieses Ding und fragt. Ich habe gedacht, ich falle in Ohnmacht. Ich habe nie wieder einen Regisseur, was mich zu fragen getraut. Das war alles, das war natürlich so eine hierarchische Zeit, wo der Regisseur der Gott war, den Mann. Also nun kam der von Gründgens und fühlte sich selber wie Gründgens und so. Später habe ich nochmal mit ihm gearbeitet. Da war das wahnsinnig nett und schön im Theater. Aber dass diese ersten Erlebnisse, die waren, ich fiel immer nur in, ich schoss immer nur Böcke. Ich habe alles zum Beispiel in dem ersten Film, das weiß ich auch noch, das war auch Reifende Jugend, sagte mir eben dieser Regisseur, gehst du da hin, dann machst du das, dann machst du das und dann nimmst du den Schlüssel und dann gehst du zur Tür. Ich war die Tochter vom Hausmeister. Und dann bin ich da hin und habe einen Schlüssel genommen und bin zur Tür. Da brüllt er doch nicht den! Der hatte mir den zweiten Schlüssel gezeigt. Ja. Ich habe den dritten genommen. Ich wusste nicht, dass das so wichtig ist im Film. Ich wusste nicht, dass was eine Markierung ist. Heute lernen die das vielleicht in den Schauspielschulen, dass bei Film andere Gesetze sind. Ich hatte keinen Schimmer. Ich habe einfach nur drauf losgespielt und wollte nur spielen und habe mich gefreut über meine Rolle und habe überhaupt nicht gewusst, was die Technik bedeutet, dass man das alles beherzigen muss, dass man auch bestimmt zu dem Strich nur gehen darf und dann nur bis zu der Stelle. Und also da habe ich unheimlich viel erfahren über diesen Beruf und aber das alles so reingefressen, dass ich hinterher immer wieder wusste, jetzt, das ist wichtig, das ist wichtig. Ich hatte ja von zu Hause keine Schule.
Aber das war vielleicht gerade so diese Leichtigkeit, die Sie hatten. Ja, und diese,
dass ich so, ich erzähle noch eine Geschichte. Ich habe dann, als ich Hurra für Gina gespielt habe, dieses wunderschöne Stück, ein Junge, ein Mädchen, das Fußball spielt, da hatte ich vorher über diesen Reiterfilm Kontakt über den Produktionsleiter zu Arthur Brauner bekommen, irgendwie. Ich kannte ihn nicht persönlich, aber die sagten, ja, du sollst Arthur Brauner anrufen. Wann? Dann und dann. Da hatte ich einen Termin, da hatte ich eine Telefonnummer und es war genau der Tag meiner Premiere von Hurra für Gina, inzwischen der und der Zeit. Da hatte ich geguckt und dachte ich, naja, in der Pause, das Theater hatte kein Telefon und es war an der Tribüne am Ernst-Reuter-Platz, wusste ich, es ist eine Telefonzelle, nämlich in der Pause zur Telefonzelle und habe dort angerufen, habe dann auch tatsächlich ein Vorsprechen für eine Rolle dort gekriegt. Die haben mich gesucht in der Pause. Sie haben gesagt, wo ist denn die Kleine? Die Kleine ist weg. Der Frank Lothar lief rum. Wo ist denn die Kleine? Und dann bin ich wiedergekommen. Ja, wo warst du denn? Ach, sag, ich habe mit Arthur Brauner telefoniert. Und die haben gedacht, ich bin so arrogant und so unverschämt. Dabei, ich war so harmlos.
Das war völlig normal.
Ich habe mit Arthur Brauner, der konnte ja nur zu der Zeit. Ich hatte das Verabredung. Und wenn man sagt, da muss man um die Zeit. Also, ich hatte auch keine Ahnung. Ich hatte noch überhaupt kein Lampenfieber, gar nichts. Ich habe das ja gemacht. Ich hatte ja meinen Text gelernt. Ja. Ich wusste ja, was ich machen sollte. Ich habe mich nur gefreut auf die Rolle.
Und dann gab es so einen ganz bedeutenden Kinofilm von Bernhard Wicki, wo sie ja auch mitgespielt haben. Ja. Mit Horst Bollmann und da zum ersten Mal, glaube ich, mit Günther Fitzmann. Ja. Das war Ihre erste Begegnung.
Das war meine erste Begegnung mit Günther.
Ja. Können Sie sich daran noch erinnern, wie das war? So diese
Ach,
erste
das war
Geschichte?
Wunderbar. Also Günther, ich hatte ja Günther doch, das war nicht die erste Begegnung. Ich hatte ja davor schon mit ihm in der Komödie gespielt, Hier bin ich, hier bleib ich. Okay. Eine kleine Rolle, da war er so ein Diener oder was und ich war so ein kleines Zimmermädchen. Da hat Günther mir unheimlich viel geholfen. Da war ich ja auch noch ganz zweites oder drittes Theater, im Theater, obwohl ich schon die Hauptrolle gespielt hatte. Und hat mir immer gesagt, was ich machen muss. So, Kleine, du musst, hat wie so ein Vater. Aber die war kurz, die Begegnung. Aber dann bei Malachias waren wir ja 3 oder 4 Monate zusammen. Mhm. Und ich spielte ja seine Geliebte. Wir waren erst auf dem Schiff bei Windstärke 7 oder so und alle waren seekrank und da kam Günther das erste Mal in Aktion für mich und hat sich um mich gekümmert und hat mir den Kopf gehalten, weil ich kotzen musste und was weiß ich. Und dann bei dem Film selber, ja, da sind wir eigentlich so richtig eng befreundet geworden, weil wir haben immer gesagt, er ist unser Frischhaltebeutel. Es waren unheimlich harte Drehzeiten, wie immer bei Wicki, 14 Stunden am Tag, Nacht und durch. Und es war in Gelsenkirchen ziemlich kalt schon und wir drehten bei eisiger Kälte auf der Straße in dünnen Fähnchen. Und der ließ ja immer alles, der kannte ja keine Gnade, weder gegen sich noch gegen andere und war also sehr, sehr brutal. Und drehte und drehte. Und dann kam eine Szene, hatte ich eine Bettszene mit Günther. Mhm. Ich hatte eine Bettszene mit Günther und es wurde ja damals noch, ich weiß heute wohl auch noch, im Bett. Also der Busen, wenn er hier so rausguckte, das andere wurde abgeklebt mit Teffpflaster und dann lag man so, da man das Stückchen, was nackt war, so aus dem Betttuch rausgucken. Und ich lag da mit Günther und hatte eine sehr elegische Szene, eine sehr, sehr schwierige. Da kommt der Wicki und sagt so, nachher bei der Aufnahme, dann machen wir die Teffpflaster ab. Ich sage, was? Wie bitte? Ja, ist doch klar, kannst ja nicht mit dem Heftpflaster da drin liegen. Und ich kriegte einen Schreck. Na, und dann sage ich zu Günther, was mache ich denn? Ach, das machen wir schon. Günther hat mir immer gesagt, pass mal auf, das drehe ich schon hin. Das machen wir, legen uns so, dass nichts passiert und das sieht keiner und so. Und ich wollte aber mit Günther nicht nackt im Bett liegen. Ich war auch noch jung und ich war 21 oder so. Ich hatte zwar schon damals, glaube ich, war sogar schon verheiratet oder schon verlobt, aber ich wusste, was ein Mann ist. Es war nicht so, aber das machte man einfach nicht. Das war nicht üblich. Es war überhaupt nicht üblich, dass ein Schauspieler sich auszog damals. Es war überhaupt nicht drin. Und dann kam Wicki und hat mich angeschissen und sagte, wow, Kleine, wenn du jetzt nicht endlich ausziehst, dann besetze ich dich um. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich nach Hause. Hab geheult wie verrückt und bin nach Hause und er sagt, das war Spaß. Dann hat dann Günther auch ziemlich mit ihm, hat er ihn ins Gebet genommen und hat gesagt, du, das kannst aber nicht mit so einer jungen Frau, mit so einem jungen Mädchen machen. Also Günther war immer unheimlich galant, unheimlich charmant, unheimlich kameradschaftlich, hat einem immer geholfen. Auf der Bühne war er ein Tier. Ich habe ja dann ganz viel auf der Bühne gespielt und ganz viel mit ihm. Dann die Damen vom Grill, 16 Jahre und andere Berliner Weiße mit Schuss mit ihm und Tingeleien und Hörspiele. Und also ich mein halbes Leben, fast 50 Schauspieljahre oder 40, habe ich mit Günther als Partner, als Liebhaber, als Freund, als irgendwas verbracht. Ohne je mit ihm in irgendeiner Form intim gewesen zu sein. Es gibt ja manchmal, dass man dann sich auch verliebt oder so. War immer nur eine ganz, ganz, ganz tolle Freundschaft und Bühnenkollegialität.
Und das halbe Schauspielerleben haben Sie ja auch mit Biggie Mira
Biggie,
zum Beispiel.
Mit den beiden. Ja, noch länger. Ja. Mit Biggie lernte ich kennen, als ihr Sohn bei meinem Mann operiert wurde. Mein Mann ist ja heute noch Orthopäde damals und hatte den Sohn operiert. Und ich ging mit die Kinder waren gerade damals ganz klein, 2 und 3. Und ich hatte so einen Zwillingswagen, weil sie nur ein Jahr auseinander waren und ging mit denen, mein Mann Er operierte noch außer im Oskar Lenheim noch in der Havelklinik. Und da lag der Sohn von der Mira. Und ich habe meinen Mann da besucht, habe den Zwillingswagen ausgepackt und bin ein bisschen da in den schönen Park spazieren gegangen. Und da kam plötzlich Frau Mira. Ach, sagt sie, Sie sind diese bezaubernde Frau von meinem Professor. Und da hat sie sofort mein Herz gewonnen. Ich habe gedacht, was ist das für eine süße Frau? Und dann hat sie die Kinder angeguckt und fand die Kinder entzückend und süß. Und sie ist ja auch so eine unglaublich wahnsinnig tolle Mutter gewesen. Und da habe ich sie gleich ins Herz geschlossen. Und dann kurz darauf haben wir dann auch zusammengespielt. Und dann haben wir eben die Damen vom Grill zusammengespielt. Wir haben Theater zusammengespielt. Wir waren auf Tournee zusammen. Und dann hat sie bis zu ihrem Tode bei mir im Jedermann die Mutter gespielt. Und
großartig.
Großartig. Mhm. Sie war die Mutter schlechthin. Mhm. Hat auch jeder gesagt, ist auch neidlos. Dann kann man auch gegenüber jeder anderen Mutter, die danach und davor vielleicht gespielt hat, ohne irgendwem weh zu tun sagen, so eine Schauspielerin, die so das inkarniert, was diese Mutter ist, diese einfach die Mutter schlechthin, die ohne was zu spielen, das ausstrahlt, dieses ewig sich Sorgende, sich ewig um die Kinder kümmernde und diese Liebe, diese unglaubliche Liebe. Und sie war ja, ich war mit ihr wirklich sehr befreundet. Und sie war eine so tolle Freundin. Es war eine so anspruchsvolle, schöne Freundschaft. Sie war überhaupt nicht besitzergreifend. Wenn ich mal keine Zeit hatte und dann mal angerufen habe, gesagt, du Biggelein, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe dich so lange jetzt nicht besucht oder was. Kind, du kommst, wann du kannst. Und dann manchmal ist ein halbes Jahr vergangen, dass wir uns nicht gesehen haben. Und wenn ich kam, sie war immer gleich herzlich aufgeschlossen, hatte immer ein Ohr für alle Probleme. Ich habe einmal in meinem Leben eine ganz große menschliche, persönliche, große Katastrophe erlebt. Sie war die Einzige, die mir richtig und gut und heilsam geraten hat und der ich voll vertrauen konnte. Sie ist mir, bis heute denke ich bei Dingen, was würde Biggie sagen, was würde die machen? Und sie hat mir auch beigebracht, dass man in diesem Beruf die Dinge nicht so ernst nehmen darf. Ich reg mich über alles so auf, ich bin sehr explosiv und wenn mir was nicht passt, dann muss ich alles sagen. Und sie sagt, sag doch nichts, halt doch den Mund, sei doch einfach, machst es dann so und nachher machst es doch, wie du willst.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal von den Damen vom Grill natürlich gesprochen. Da müssen wir auch noch von Harald Junke sprechen, der da auch dabei war.
Natürlich, Harald war ein Genie. Harald war wieder das ganz ein Pendant zu Pfitzmann. Pfitzmann, der sich sehr schwer mit allem tat. Ich habe auch sehr viel mit ihm Theater gespielt, der jede Rolle analysierte, sezierte, jeden Satz umdrehte und auf der Probe überlegte, nee, warte mal, das kann man auch anders sagen, da muss ich mal überlegen. Hat auch manchmal dann, weil er den Text nicht konnte, dann noch simuliert, dass er noch was überlegen muss. Das wussten wir auch. Das war auch wurscht, das ist egal. Aber er hat es ganz ernst genommen und ganz schwer. Und Harald fiel alles zu. Der hat einmal aufs Blatt geguckt morgens am Set und wir haben alle immer noch mal, komm, wir machen die Szene nochmal, machst du mal? Nee, ach, das ist so langweilig und hatte seine Kopfhörer auf dem Sang und guckte den an, wie als ob er ein drittes Gehirn hat oder ein zweites Gehirn hat oder ein drittes Auge und er hat es perfekt gemacht. Er hat nicht etwa auch in seinen schlechten Phasen, wo er also dann, wenn er nicht fit war, war er nicht fit, dann ging gar nichts. Aber auch wenn er so, als er schon mal sagen, viel getrunken hatte und sein Gehirn eigentlich schon hätte ziemlich kaputt sein müssen, er hat den Text immer perfekt gekonnt und er war so locker. Und er war auch ein ganz großer, charmanter Partner. Er hat nie den Kopf der Partnerin zum Beispiel, was ja viele machen, also wenn eine große Aufnahme kommt, zack, wird der Kopf schnell zur Seite gedreht und dann hauen sie sich ihre Köpfe nach vorne. Hat er nie gemacht. Er hat immer gesagt, komm, zeig du dein Gesicht, ich gehe nach hinten. Er war ganz galant.
Gentleman.
Durch und durch. Und eben in seiner Leichtigkeit und in seiner Lockerheit und aber mal sagen, verlassen hätte ich mich auf Fitzmann wollen. Da hätte ich, wenn ich hätte einen Freund, der mir irgendwas hilft oder so, da hätte ich immer Fitzmann angerufen.
Aber es gab natürlich auch eines, was euch alle ja vereint hat, nämlich Humor.
Ach, Wahnsinn. Und ich glaube, das war auch die Wurzel dieses Erfolges mit von der Serie. Es waren schöne Bücher, es waren gut geschriebene Bücher. Wir waren alle gut besetzt, wir waren richtig besetzt mit den Rollen. Aber wir haben wirklich so viel Spaß gehabt. Und auch die Dinge mit Humor genommen. Wenn was nicht geklappt hat, mein Gott, da haben wir uns gegenseitig geholfen und so. Wir waren wirklich ein tolles Team in der Zeit. Und ich glaube, die Leute haben das auch gespürt. Also wenn heute noch, nach 93 haben wir die letzte Folge gedreht, das ist 10 Jahre her. Wenn wir nach 10 Jahren noch angesprochen, oder ich, bei anderen sind ja tot, angesprochen werde nach den Damen vom Grill, dann ist das ja nicht, dass die Leute blöd sind, dass die alle sagen, na ja, hat sie da mal so irgend so einen Schinken gemacht. Das war wirklich schön. Das war eine unterhaltsame, nette, volkstümliche Serie für jedermann.
Absolut, das war Berlin.
Das war Berlin.
Sie haben auch mit Kinski gearbeitet.
Ja.
Der Rote Rausch, das war 1962 und dann noch 2 Edgar Wallace,
ja.
Also 3 Filme insgesamt.
Ja.
Wie haben Sie den am Anfang, Sie waren ja sogar befreundet.
Sehr, ja.
Wie haben Sie ihn so am Anfang erlebt?
Ja, ich hatte Angst, wie alle. Aha. Ich hatte natürlich, man kannte diesen Ruf, der Verrückte, der Idiot, der Chaot. Und das war mir auch natürlich gesagt worden, sei vorsichtig, wenn du mit dem drehst, ob du lebend wieder rauskommst. Und wir hatten eine Szene, das war der erste Film, den ich mit ihm gemacht habe, war Die seltsame Gräfin. Da hatte ich eine sehr große Rolle und er auch eine sehr große Rolle. Wir hatten sehr viel miteinander zu tun.
Edgar Wolf.
Edgar Wallace, ja. Und das ging um eine Szene, wo er hat mir nach dem Leben getraut, wie in allen diesen Dingern. Ja, war immer ich war immer das Opfer, Blackie war der Retter und Blackie Fuchsberger und Kinski war der Mörder oder die Arendt der Lustige. So waren die alle, diese gestrickt, wo ich mitgespielt habe. Und den anderen war dann eben Drache der oder Grit Böttcher, das Opfer. Also es war immer so, entweder ich oder die oder eine andere. Oder Karin Dohr. Und bei dieser seltsamen Gräfin war es so, er trachtete mir auch nach dem Leben, weil er von irgendjemandem angestiftet war. Ich war wieder die reiche Erbin und ich musste tot gemacht werden. Und er musste in einer Praxis, wo so eine große fahrbare Liege war, die man so umdrehen konnte, musste er mit dem Skalpell auf mich zugehen.
Oh Gott, die Vorstellung.
Und damit, stand auch im Buch drin, mit der diese Liege drehen, wie ein Verrückter, drehen und immer auf mich so zielen, aber mich nicht erreichen. Na, dachte ich, das kann heiter werden. Mhm. Und dann war ein erster Drehtag, wo diese Szene noch gar nicht dran war. Ich weiß noch ganz genau, er war hinter einem Gitter, das spielte in der Irrenanstalt. Und wieso er da drin war, weiß ich gar nicht. Er war ja der Irre, natürlich. Er war ja der Irre, den haben sie ja benutzt, dass er als Irre dann den Auftrag kriegt, du musst die ermorden. Er saß da am Gitter, hatte die Hände so an den Stangen und ich lief so rum, weil ich eine andere Szene mit dem Rudolf Fernau hatte. Und dann bin ich mal hin, habe mir Herz gefasst, ich habe gesagt, Herr Kinski, ich bin ja die ja Sie nach dem Leben trachten und so. Wir haben ja dann die Szene irgendwann die Tage, wo Sie dann mit dem Skalpell auf mich zugehen. Ich habe gehört, Sie machen das immer sehr naturalistisch. Ich wollte nur mal mich erkunden. Da hat er furchtbar gelacht. Wir probieren das. Und er hatte so ein verschmitztes, so ein charmantes Lachen. Und hat so mit dem Mund, da hat er immer so ein bisschen, der Mund sich so gedreht dabei, gelacht und gesagt, aber wir werden das doch probieren. Fräulein, damals nannte man sich ja nicht Frau, sondern wenn ein Fräulein war, war es ein Fräulein. Fräulein Grotum, nein. Oder man sitzte sich auch, man sagte nicht einfach Brigitte und Klaus, das war einfach nicht üblich damals. Ach was, das wird probiert. Und so war es dann. Er hat es präzise gemacht. Man hat hinterher gedacht, oh Gott, der bringt sie gleich um. Das war so, er spielte einfach so intensiv. Und das fand ich so toll. Ich habe ihn also bewundert und ich habe sehr gern mit ihm gespielt.
Und wie kam es dann zu der Freundschaft?
Seelenverwandtschaft. Wir haben einfach gleich getickt. Ich habe das so voll verstanden. Er hat so viel Humor gehabt. Ich habe ja dann noch den, wie gesagt, noch 2 Wallace-Filme und diesen Roten Rausch, wo wir also ein Liebespaar waren im Burgenland. Und da hat er Dinge abgezogen, da hat er die Journalisten verarscht, wie man sagt, indem er gesagt hat, ja, die Frau Grotum und ich, wir haben uns ja, damit wir uns an den Neusiedler, das war am Neusiedler See in Rust, wir haben uns im Neusiedler See ein Zelt gebaut, damit wir uns an die Atmosphäre akklimatisieren. Da sind die mit dem Boot rausgefahren, um das Zelt zu suchen und solche Sachen. Also der hatte in der Phase, wo ich ihn kannte, vielleicht war er früher oder später anders, weil alle ja immer so tolle Sachen von ihm erzählen. Ich habe ihn nur als einen super Freund, charmant und nett und wir haben so viel Spaß gehabt und so viel gelacht. Und ich habe auch wahnsinnig gern Szenen mit ihm gespielt, weil man so viel bekam und er gab immer alles. Der gab immer volle Pulle. Der hat auch immer bestanden darauf, dass er es selber macht. Zum Beispiel im Roten Rausch war eine Szene, wo er durchs Feuer laufen musste und man wollte ihn abbrennen. Man wollte den ganzen Neusiedler See, der ist ja voller Schilf, und man wollte das Schilf anbrennen, um diesen Menschen, war wie Menschenjagd, eine ganz furchtbare Szene. Und da sollte ein Double natürlich durchlaufen. Da hat er gesagt, nein, das mache ich selber. Das sieht man, wenn das ein Double macht, das kann nie so eine Angst haben wie ich die Angst. Ja, sagte der Regisseur, das siehst du doch gar nicht. Du bist doch von hinten, Klaus. Du bist doch von Wolfgang Schleif, der Sechselte. Du bist doch aber von hinten, Klaus. Das sieht man doch gar nicht. Ach, das sieht man und ich mache das selber. Und dann rast er durch und wäre fast verbrannt dabei. Aber er macht alles selber.
Was ich gar nicht wusste, Sie haben natürlich viel Synchron auch gemacht, aber Sie haben die Diana Rigg als Emma Peel in Schirmschaum und Melone synchronisiert.
Ja, das war eine große, lange Serie, hat Spaß gemacht. Ja, das mit dem Blumhagen, glaube ich. Blumhagen hat den Mann da gespielt, diesen anderen.
John Steed.
Ja, und Rainer Brandt hatte, glaube ich, auch einen noch mitgespielt. Und das war entweder unter Brunnemann bei der DSG. Also das war eine lange Serie. Es hat großen Spaß gemacht.
Aber Rainer Brandt hatte da noch nicht die Texte gemacht, ne? Das kam dann, glaube ich, erst
so. Ja, das kam dann so, dass er, wenn er mitgespielt hat, ich weiß jetzt nicht, ob er da auch schon mitgespielt hat oder ob er einen anderen gespielt hat oder ob er Regie geführt hat. Aber eigentlich hat Dieben noch Brunnemann gemacht. Aber wenn er Regie geführt hat, hat er fast jeden Text geändert. Ja. So fing das an. Und also bei Tony Curtis, den hat er ja auch gesprochen. Ich habe ja auch viele Filme, wo Tony Curtis und die Partnerin, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die habe ich auch oft gesprochen. Und dann hat er immer viel witzigere Texte gemacht, als sie drin waren. Und dann ging es dann dazu über, dass er generell die Texte machte. Aber auch in der Phase, wo wir gespielt haben, also der Blumhagen und ich, Diana Rigg, und der hat ja schon immer jeden Text geändert.
Deshalb waren ja im Grunde genommen auch die deutschen Texte und die Serien in Deutschland viel erfolgreicher teilweise.
Ja, als
in
weil England, die Texte die einfach sensationell waren. Die waren einfach, und er hat auch aus dem Stand, den vielen, wenn die da oben waren, manchmal ganz anders, als weil man sah so ein blödes Bild und die standen so steif da und da hat er gesagt, na, lass mich mal raten oder irgend so ein Spruch
drauf gegen Mecker Sonne putzen oder
genau,
so alles,
und das hat er eigentlich
und was hat er gemacht,
ganz toll gemacht, der Rainer.
Aber ist mein Eindruck auch so richtig, dass man früher, wenn man so auch gedreht hat, da setzte man sich danach dann nochmal zusammen, nahm sich Zeit. Ja. Dass das heute sich verändert hat?
Hat sich verändert. Ja. Das hat sich überall verändert. Das hat sich auch, das kommt durch dieses Schnelllebige, dass jeder seinen Job macht. Ich sage mal, bei uns zum Beispiel, in unserem Jedermann-Ensemble, das ist ja wie so ein Ensemble. Das ist ja
wie eine Familie.
Das ist wie eine Familie. Ja. Da ist noch so eine Art Ensemble-Gast, das lieben auch alle, die jährlich wiederkommen oder die neu dazukommen. Wir sitzen immer hinterher. Wir trinken Kaffee zusammen, wir quatschen noch. Wir reden auch nicht nur über die Rollen, wir reden auch so über Dinge und dann kommt es wieder zu den Rollen. Dann sagen wir, wie toll das ist. Und dadurch nähert man sich dem Text natürlich viel vielschichtiger, viel vielschichtiger, als wenn man einfach nur hingeht, seine Rolle spielt und dann wupp, schnell zum nächsten Synchron. Der Beruf hat sich, ich will jetzt nicht nur negativ reden, liegt mir überhaupt nicht. Ich bin ein positiver Mensch und finde nicht, dass früher alles besser war. Aber das, was den Beruf ausmacht, da gibt es immer weniger Leute, die das so empfinden, wie eben jetzt mal sagen unser Ensemble. Oder zum Beispiel, ich habe neulich den 92-jährigen Herbert Köfer in unserer Pressekonferenz reden gehört. Der hat geredet, als ob er 20 wäre über seine Rolle. Der hat geredet, es war herzergreifend. Und diese Liebe hat man, die behält man ein Leben lang. Ich habe die auch und finde das was ganz Besonderes, dieses ausüben zu dürfen. Und da, ich bin heute noch, wenn ich auf eine Bühne gehe, voller Ehrfurcht. Ich würde da auch nicht pfeifen, ich würde nicht einen Hut aufsetzen. Diese ganzen Rituale, die man eben früher hatte, die werden ja nicht mehr beherzigt. Da wird gefressen, da wird mit dem Hut gesessen, da wird gepfiffen. Das tut mir immer richtig weh, aber es ist heute anders. Das ist eben so, das ist ein Job wie jeder andere. Und für uns war das was Heiliges. Die Bühne war was ganz Besonderes. Ich glaube, das fing auch an, indem man den Vorhang eliminiert hat. Indem man den Vorhang eliminiert hat und dieses Guckkastensystem durchbrochen hat, dass alle von allen Seiten immer hin können und dass man auch offenen Tag der Bühne gemacht hat und gesagt hat, so, alle können mal hinten gucken, wie das geschminkt wird und so. Das ist falsch.
Der Jedermann. Kommen wir mal auf den Jedermann. Den gibt es seit 1987.
Ja, bei mir.
Ja, genau. Und die Idee entstand, es zu machen, dass Sie es machen, zur 750-Jahr-Feier hier in Berlin. Wie war denn das?
Kreuzberg, mein Mann Orthopäde, war Chefarzt im Urban Krankenhaus. Dort war der Bürgermeister Wolfgang Krüger. Der kannte meinen Mann, der kannte mich. Wir hatten vorher fürs Hebbeltheater, zur Rettung des Hebbeltheaters, eine Veranstaltung gemacht. Da war der Krüger auch Schirmherr oder irgend sowas mit Flato Rosenthal. Und ich war auch dabei. Da hatten wir Geld gesammelt und eine Benefizveranstaltung gemacht. Und dann eine schöne Veranstaltung, zwei Abende was gemacht im Hebbeltheater. Und dann kam der Krüger zu mir und sagte, wissen Sie, Sie machen doch immer so, haben doch so gute Ideen. Können Sie nicht mal irgendwas überlegen, was wir für Kreuzberg machen, um aus diesen Schlagzeilen rauszukommen? Da waren die Hausbesetzungen, da war also ziemlich Krawalle und da war es ziemlich robust in Kreuzberg. Ich sage, ja, ich überlege mal was. Na, ich überspringe die ganzen Zwischengeschichten und Erzählungen. Er beauftragte mich, ein Ensemble zusammen zu überlegen, mit dem man diesen Jedermann und wo man den machen könnte. Nun war ich immer schon ein reger Typ. Ich war ja zwar Schauspielerin, aber das hat mir auch Spaß gemacht, so zu organisieren. Und ich hatte das mit dem Hebbeltheater auch gemacht. Ich hatte schon andere Sachen organisiert. Und irgendwie hat mir das Freude gemacht. Und dann habe ich meine ganzen Freunde angerufen, mit denen ich gerade gedreht habe. Dann habe ich den Erik Schumann angerufen. Ich habe gesagt, du bist doch ein idealer Jemand. Ja, sagt er, warum denn nicht? Wer macht denn das? Ich sage, weiß ich noch nicht, müssen wir uns einen guten Regisseur suchen. Die Erika Dann, seine ehemalige Frau, sage ich, Mensch, Erika, du könntest doch die Mutter. Ja, und so ging es, habe ich meine ganzen Freunde ringsrum angerufen, wer mitmachen würde, und hatte schon mal so ein halbes Ensemble beisammen von den Hauptrollen. Dann hatte ich gedacht, naja, so Tischgesellschaft und Knechte, das kann man ja dann später mal machen, habe dem das erstmal vorgelegt und habe dann eine Kirche gesucht. Und da hat sich die Südsternkirche angeboten in Kreuzberg. Mhm. Das war eine Kirche, mit denen gesprochen, die sagen, ja, wir machen ja hier auch Theater. Wir haben hier auch eine kleine Garderobe, wo alles so, und also war perfekt. Dann habe ich mich den kurz geschlossen, habe gesagt, wann könnten wir denn das haben? Na, im Juni ginge das, die 10 Tage oder 11 oder wie viel das war. Und dann bin ich zu dem Krüger hingegangen, habe gesagt, also ich hätte die Kirche, ich hatte die und die Schauspieler, die habe ich jetzt schon mal festgemacht. Ich habe auch mal die Gagen so ungefähr gefragt, was man da nehmen, geben muss. Ich sage, das kann ich Ihnen alles schon auflisten, habe ich eine Liste gemacht. Ja, sagt er. Wer bezahlt denn das? Na, sage ich, ich nicht. So. Ich hatte natürlich naiv, wie ich auch heute noch bin, gedacht, das zahlt der Bezirk Kreuzberg. Nee, dem war nicht so. Die haben gedacht, das fliegt vom Himmel alles so. Aber der Herr Krüger war unheimlich clever und hat damals gesagt, das machen wir schon, und hat den Verein Veranstaltungen in Berlin, VIB, gegründet, mit dem ich heute noch arbeite. Da waren Kaufleute drin. Da war die Firma Karstadt drin, als Hintermann, der sozusagen eine Bürgschaft für das Ganze gab. Und wir konnten loslegen und hatten jetzt, haben ein Etat zusammen gemacht. Ich, die ich noch kein je irgendwas mit Geld organisiert habe, habe so schätzungsweise überlegt, was brauche ich, was habe ich, was kann ich borgen. Habe überall zusammengeborgt, bin ins Theater des Westens gegangen, da habe ich mir Kulissen geborgt, dann habe ich mir da Lampen geborgt. Also ich habe überall nur geborgt und hatte eine Kostümbildnerin, die hat aus der Oper aus Frankfurt Kostüme mitgebracht. So haben wir also ringsum nur geborgt. Ja, nun, welcher Regisseur macht das? Regisseure sind teuer. Und die sind, wenn sie gut sind, und damals fing das auch gerade an mit dem Regietheater, dass sie alles auf den Kopf stellten, das wollte ich auf keinen Fall. Da habe ich überlegt, na ja, 20.000, 30.000 Mark muss man da schon rechnen für einen Regisseur. Die hatten wir gar nicht. Das Ganze hat vielleicht ungefähr 50.000, 60.000 Mark gekostet, der Lanzetta. Nun sagt dir irgendjemand, warum machst du es nicht selber? Ich sage, ich habe noch nie Regie geführt, das kann ich ja gar nicht. Und es verfestigte sich der Gedanken. Ich holte mir damals den Rudi Geske noch dazu. Der war Choreograf. Ich sage, wenn der das so die Bewegung ein bisschen macht. Wir waren also ein Regie-Team. Er und ich, Regie, wir beide. Ja, wer macht die Musik? Geld haben wir ja auch nicht für ein Orgel. Also mein Mann spielt die Orgel. Ja, wer spielt die Knecht und das? Na, also meine Kinder und ihre Freunde. So haben wir also alles zusammengehamstert und haben wirklich diesen ersten Jedermann in der Südsternkirche, ehrlich gesagt, sehr, sehr bescheiden über die Bühne gebracht. Kriegten auch ganz fürchterliche Verrisse, die sicherlich berechtigt waren, aber ich war natürlich fix und fertig. Und ich dachte, in der Generalprobe guckte ich so in den Himmel und sah, wir hatten so ein schwarzes Moltontuch den Himmel behängen, damit nicht die Sonne reinschien. Der hatte lauter Löcher. Das sah aus wie ein Sternenhimmel. Es war so furchtbar. Dann der Ton funktionierte nicht und alles nicht. Und dann kam die Premiere und der Erik war so nervös, dass er also gehangen hat wie eine Glocke. Und man hörte immer, ich war die Soufflöse auch noch, weil es ja kein anderer wir hatten damals ein bescheidenes Mikrofon da so hängen und über das Mikrofon hörte man dann immer meine Stimme und irgendeiner schrieb in der Kritik, die Soufflöse hörte man lauter als den Hauptdarsteller. Mhm. Naja, eine Welt brach zusammen. Wir haben dann schweren Herzens nach ein paar Vorstellungen den Erik umbesetzt, weil er es einfach nicht gepackt hat. Und von Stund an wurde die Vorstellung sehr schön und besser. Und der RBB hat mir damals sehr geholfen, muss ich sagen. die schickten die Evelyn Lazar mit ihrem Team rein und die schrieb eine Bombensache, sagt, das war doch toll und so. Und wir haben dann einen richtigen Publikumserfolg gehabt. Karstadt kriegte 50.000 Gewinn, statt dass es was, statt dass sie uns das nun geben mussten, den Verlust, und sagte, wollen Sie das nächstes Jahr nochmal machen?
Naja. Besser geht's ja nicht.
Aber gesagt, ja. Haben die Südsternkirche aber nicht mehr bekommen, weil die haben den Gagen dann mit den Honoraren gleich so hoch geworden, dass wir sie nicht mehr bezahlen konnten, weil die dachten, wir sind jetzt Krösusse. Und dann habe ich eine sehr schöne Fahrt gemacht eigentlich, was ich dadurch kennengelernt habe von Berlin, obwohl ich ja nun inzwischen mich fast wie Berlinerin fühle und auch als solche gehalten werde, da ich seit 50 hier lebe, habe eine Kirchenrundfahrt gemacht durch alle Berliner Kirchen. Alle. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Es war unglaublich. Es war so interessant. Und so, was es für tolle Kirchen gibt. Und bin gelandet bei der Gedächtniskirche. Also in der ersten, die ich eigentlich drauf hatte auf der Fahrt, bin ich dann wieder zurück und bin in die erste rein. Und da war wieder ein Glücksfall. Wieder ein Zufall. Da saß die damalige junge Pfarrerin, die da anfangen sollte, sagte zu dem Sopper, zu dem diensthabenden Pfarrer, als ich fragte, ob ich die Kirche kriegen kann dafür, sagte, ja, Herr Pfarrer Sopper, das müssen Sie machen. Ich habe es gesehen in der Südstadt. Das ist toll, das ist der Jedermann. Die sagte, das war toll. So kam ich in die Gedächtniskirche. Und da haben wir 5 Jahre gespielt. Ja. 5 Jahre mit, immer dann kam eben die Mira dazu. Ab 88 hatte ich dann die Mira im Aufgebot, den Gruner hat mir Stars geholt, Berliner Stars, Klaus Tindalen, der Dufner, also die ganzen Berliner, die Teichmann war dabei und so. Ich hatte dann schon also so Semi-Stars und ein paar große Stars dabei. Und dann war mein großer Traum, in den Dom zu kommen. Naja, das war so der Traum. Und dann bin ich da irgendwann mal schon, als es noch im Bau war, hingegangen zu dem damaligen Dombaumeister. Und dann sagte der zu mir, hier kommen Sie nie rein. Das können Sie gar nicht bezahlen. Da müssen Sie den ganzen Teppich kaufen. Dann müssen Sie den ganzen, alles in der Farbe, so wie unser Teppich hier ist, das ist ein ganz, dann habe ich mich erkundigt, das war ein Teppich, der kostete, ich weiß nicht, der Meter, utopische Summen, 600 Mark oder was weiß ich, das hat bei uns eine ganze Ausstattung 600 Mark gekostet. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir, was mache ich jetzt? Gebe ich jetzt klein bei und sage, dann mache ich es nicht und bleibe da, wo ich bin? Oder bin ich ja Spieler von Natur, ich bin ja ein Hasardeur. Da habe ich gesagt, ich mache das, den Teppich. Sagen Sie mir die Adresse, wo ich den kriege und ich kaufe den. Und dann bin ich tatsächlich dahin, habe diesen teuren Teppich gekauft und habe dem Herrn Huth gesagt, ich sage, wissen Sie, ich bleibe ja nicht nur ein Jahr, das amortisiert sich ja in den Jahren. Und da hat er nur ganz furchtbar gelacht. Ich sagte, Sie fliegen nächstes Jahr wieder raus. Und wenn wir uns heute treffen, jetzt bin ich 21 Jahre dort, er ist leider nicht mehr Dombaumeister, wir haben jetzt eine nette andere Dombaumeisterin, die Charlotte Hopf, die ist auch ganz süß. Und wenn ich ihn mit ihm telefoniere oder wir sehen uns durch den Dombauverein, in dem ich auch Mitglied bin, hin und wieder und sagen, wissen Sie noch, wie Sie gesagt haben, dass ich darauf, und der Teppich liegt heute noch.
Schöne Geschichte.
Ja.
Wir hatten ja letzte Woche den Jedermann, Hauptdarsteller, der es ja zum zweiten Mal macht, nämlich Francis Fulton Smith, hier bei uns im Studio. Und der hat eben auch gesagt, das Besondere an dem Dom ist natürlich das Ambiente, aber der Dom spielt eben auch selbst eine Rolle. Das Absolut. Heißt, man darf nicht gegen ihn, sondern mit
so
ihm spielen.
So ist es, hat er gut gesagt. Das ist es. Man kann nicht so tun, als wäre das ein hinlänglich normales, landläufiges Theater, in dem man eben so Dinge macht, wie man sie im Theater macht. Man muss diese Lokalität absolut bedienen. Und wenn man das nicht macht, fliegt man auf die Schnauze. Und da wir das jetzt gelernt haben zu machen, ich habe das auch erst gelernt, ich habe auch erst gedacht, wir können da auch so ein bisschen naturalistisches Getue. Es geht nicht. Es gibt eine Art Domspiel. Erstens ist es erlaubt es die Akustik gar nicht mit den 7 Sekunden Nachhall. Das ist eine Herausforderung für sich. Aber es ist auch diese Würde, dieser Raum, diese großen Säulen. Wenn man da so kleinkarierte Bewegungen macht, dann ist das alles kaputt. Man muss sich mit großen Bewegungen, man muss große Bilder schaffen als Regisseur, muss die gut sortieren, dass die stehen und das aussagen, was wir sagen, und dann den Text in der vollen, in der Originalsprache, wie wir ihn spielen und nicht aufgeweicht mit irgendwelchen banalisierten Wörtern, dann muss man ihn mit ganz echtem Leben erfüllen, aber im Reim sprechen. Und das ist eine ganz tolle Herausforderung. Und meine Schauspieler sind mittlerweile, die ich habe, zumindest in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren immer hatte, perfekt.
Die Proben, die laufen jetzt natürlich auf Hochtouren?
Die Proben laufen jetzt auf Hochtouren, jeden Tag, die ganze Woche durch, morgens, abends. Also toi, 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 ist ja Holz. Ich habe gestern auf der Probe gesagt, bin eigentlich ganz glücklich. Das darf man gar nicht sagen. Ich sage, ich habe richtig ein bisschen Angst, dass das schon so gut läuft. Da kann ja immer noch was ganz Furchtbares passieren.
Was wir nicht hoffen wollen. Am 17. Nein. Oktober geht's los. Richtig. Brigitte Gurtum, danke, dass Sie hier waren. Danke für die spannenden Geschichten und toi, toi, toi für die Premiere.
Vielen Dank. Danke für die Premiere, sage ich. Fürs toi, toi, toi sage ich nicht. Aber danke, dass ich hier sein durfte.